Wir bleiben beim Arwin. Ich darf Frau Astrid Bracher bitten, uns einen detaillierten Blick aus dem All auf die Meeresalgen zu liefern. Bitte schön.
Ja, ich möchte über Ergebnisse berichten, die vor allem von Satellitensensoren, die sich auf diesem dritten europäischen Umweltsatelliten Envisat befinden, der sich 800 Kilometer über der Erde befindet und es trotzdem ermöglicht, dass wir die Meeresalgen global beobachten können. Die Arbeiten, die ich zeige, sind in Zusammenarbeit mit verschiedenen Wissenschaftlern vom AWI, vom Institut für Umweltphysik der Universität Bremen und der GKSS gemacht worden. Warum wollen wir Meeresalgen global betrachten? Um genau zu sein, letztendlich zeige ich nur Sachen, dass wir das marine Phytoplankton genau betrachten, also die mikroskopisch kleinen, freischwimmenden Algen, die ca. 95% der Meeresalgen ausmachen. Ihr Anteil an der globalen Pflanzenbiomasse ist recht gering, mit 1-2%, aber sie können durch Photosynthese sehr schnell Biomasse aufbauen und daher ist ihr Anteil an der globalen Primärproduktion 50%. Und daher sind Meeresalgen enorm bedeutend als Basis für das marine Ökosystem und auch für die biogeochemischen Stoffflüsse, insbesondere den Kohlenstoffkreislauf, weil sie ja mit Photosynthese aus CO2 und Wasser organischen Kohlenstoff herstellen und Sauerstoff. Der Vorteil an Algen, dass wir die von Satelliten aus sehen können, ist ja, dass sie das Licht absorbieren und das machen sie mit verschiedenen Pigmenten, die Sie hier sehen können, die auch bis auf Chlorophyll A variieren für unterschiedliche Arten und speziell Gruppen von Algen. Und es gibt also sehr viele verschiedene Arten von Algen, die lassen sich in unterschiedliche funktionale Gruppen einteilen, die eben auch unterschiedliche Rolle für die biogeochemischen Stoffflüsse darstellen. Wir haben sehr bekannt die Kieselalgen, die eben am Aufbau von Biomineralien Silikat beteiligt sind. Wir haben Algen, die Kalkschalen haben und beim Aufbau ihrer Kalkschale CO2 abgeben und damit auch der biologischen Pumpe entgegenwirken, sogenannte Kalzifizierer. Wir haben Algen, die bestimmte Spurengase abgeben, unter anderem Dimethylsulfid, was zu einer erhöhten Wolkenproduktion führt. Oder Algen, das sind hier diese kleinen Cyanobakterien, ein Teil von denen kann sogar elementaren Stickstoff fixieren und braucht keinen organischen Stickstoff aufnehmen. Und um eben die globalen Einflüsse von Klimawandel, also Erwärmung oder Abnahme des Meereises auf das marine Ökosystem untersuchen zu können, brauchen wir globale Datensätze. Und über das Phytoplankton haben wir globale Datensätze, können wir vom Satelliten aus diese beobachten, da sie ja die Farbe vom Wasser verändern. Hier sehen wir zwei Fotografien und dieses Wasser ist sehr klar, ist praktisch kein Phytoplankton drin. Und in diesem Wasser haben wir recht viel Phytoplankton drin. Wir haben natürlich auch noch den Effekt auf die Farbe im Wasser, was noch durch die Wolken kommt. Und das können wir letztendlich vom Satelliten auch aussehen. Hier haben wir eine Aufnahme von MODIS, einer der seit 2002 messenden Satellitensensoren. Und wir sehen hier eben das offene Meer mit sehr wenig Algen und da, wo es grüner wird, eben wo so recht viel Algen sind. Und im Bereich des Landes sehen wir auch den Eintrag von pterygenem Material. Und vor der Pause wurde ja schon angesprochen, dass gerade MODIS und MERIS eine recht hohe globale Abdeckung innerhalb von 1-3 Tagen haben. Nicht so eine gute Auflösung, aber für Prozesse, die im Meer eine Rolle spielen, noch eine sehr gute Auflösung von unter 1 Quadratkilometer. Und wir dadurch auch eine sehr gute, nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich aufgelöste Datensatz bekommen. Die Messungen müssen aber auch validiert werden mit In-Situ-Messungen, die auch zum Teil als Referenz in den Algorithmus mit eingehen. Nur kurz, warum verändert sich die Wasserfarbe? Hier sehen wir ein Spektrum von den Algen, die eben einen Peak im roten Bereich und im blauen Bereich vom Spektrum haben und im grünen Bereich recht wenig absorbieren und deswegen, je mehr Algen wir haben, wir eine starke Rückstreuung im grünen Bereich haben. Klares Wasser hat eine starke Rücksteuerung im blauen Bereich, weil die Wasserabsorption sehr stark ist im roten Bereich. Und aufgrund dieses Anstieges der Rücksteuerung, aufgrund dessen, dass wenn wir klares Wasser haben, sehr viel blaues Licht zurückgestreut wird, wenn wir viel Algen haben, das nicht stark zurückgestreut wird, das grüne Licht aber recht gleich zurückgestreut hat, haben sich so die ersten globalen Algorithmen für die Verteilung von Chlorophyll entwickelt, die letztendlich auf dem Verhältnis der Rückstreuung im Blauen bei 443 Nanometer zum grünen Bereich bei 560 Nanometern beruhen. Und hier sehen Sie ein globales Bild von MERIS, das seit 2002 auf Envisat misst, ein Monatsmittel im Juli 2006. Und wir sehen, dass weite Bereiche in den vor allem subtropischen Ozeanen im Pazifik, auch im Südpazifik und im Nordpazifik gibt, wo wir sehr, sehr wenig Algen haben. Im arktischen Sommer dagegen sehr hohe Algenbiomasse haben, genauso wie an verschiedenen Küstenbereichen. Das ist eben eine Aussage über, wie viele Algen insgesamt da sind. Man würde gerne auch wissen, wie viele von den unterschiedlichen funktionalen Gruppen da sind. Das ist mit diesen Daten von MERIS, MODIS oder SIVIS, die eben nur bei bestimmten Wellenlängenbändern messen, sehr eingeschränkt möglich. Man kann, wie in diesem Bild hier zu sehen, diese stark weiß-grün zurückgestreute Licht von Kalkalgen identifizieren im Gegensatz zu anderen Algen, aber andere Algen können eigentlich nicht unterschieden werden. Und hier dieses Bild zeigt in der Beringstraße eine Aufnahme von Klimaveränderungen, das sich eben seit Ende der 90er Jahre, wo verlängert stratifizierte, im Sommer stratifizierter Ozean vorliegt und die Temperaturen höher sind, eben plötzlich auch so Kalkaltenblüten auftreten, die man vorher gar nicht dort in so einer hohen Konzentration gefunden hat. Warum kann man mit den gewöhnlichen Sensoren nicht mehr Aussagen über funktionale Gruppen machen? Es ist das Einzige, was möglich ist, ist zu sagen, welche Gruppen dominieren. Das liegt eben daran, dass wir, hier sehen wir das Spektrum und in gelb und rosa eingezeichnet die spektralen Bänder, die von den Sensoren MERIS und SIVIS gemessen werden. Die können eben nur sehr breitbandig Momentaufnahmen in dem gesamten Spektrum machen. Hier sehen wir drei unterschiedliche Spektren gemessen an Wasserproben, die sich durch ganz unterschiedliche Algenzusammensetzungen auszeichnen. Und man sieht nicht nur in der Quantität, die sich stark unterscheidet, aber auch in der Qualität des Spektrums, dass die stark variieren. Wir haben zwar immer diesen recht ähnlichen Peak im roten Wellenlängenbereich, unterschiedlich stark ausgeprägt den Peak im blauen Längenbereich, aber dazwischen gibt es starke Veränderungen, insbesondere bei den Cyanobakterien hier. Grün eingezeichnet, zeigt sich auch noch ein Peak von Phycobilinen im grünen Wellenlängenbereich, was eben dazu führt, dass erstens das Gesamtchlorophyll die Auswertung aus diesen Sensoren einen Fehler von ungefähr 50% hat. Und das liegt eben daran, dass man nicht diese unterschiedliche Absorption genau kennt, sondern so eine Mittelung annimmt. Zum anderen weiß man auch nicht, wie tief der Satellit wirklich ins Wasser guckt. Da fehlen die Informationen. Und diese Unterschiede werden eben bestimmt durch die unterschiedliche Zusammensetzung an Algen, die unterschiedliche Pigmente haben, aber auch, es hat auch damit zu tun, welches Lichtklima die Algen, unter welchem Lichtklima die Algen wachsen. Und wir verwenden jetzt Satellitendaten mit einer schlechteren räumlichen, aber viel besseren spektralen Auflösung, um mehr Informationen über diese Gruppen zu bekommen. Und dazu nutzen wir die PhytoDOAS-Methode. Wir nutzen Satellitendaten von Scaramucci, das ist eigentlich ein Atmosphärensensor, der auch auf Envisat sich befindet, seit 2002 erfolgreich Daten erhebt und eine spektrale Auflösung hat von 0,4 Nanometer und vom UV bis zum Nahinfrarot misst. Wir nutzen nur die UV- und WIS-Daten. Die räumliche Auflösung ist recht schlecht, deswegen können wir auch nur Datenauswertungen erfolgreich im offenen Ozean machen. Es liegt also bei 30 mal 60 Kilometer. Wir nutzen eine Methode, differenzielle optische Absorptionsspektroskopie, die sehr etabliert ist, um Spurengaskonzentrationen in der Atmosphäre zu bestimmen aus Satellitendaten. Wir schauen uns eben speziell die differenziellen optischen Absorptionssignale von allen Absorbern, die in dem vom Satelliten beobachteten Lichtfeld stehen. Zum einen eben die unterschiedlichen Spurengase in der Atmosphäre, die differenzielle Strukturen zeigen, und eben auch die differenziellen Strukturen, die durch das Phytoplankton, hier haben wir wieder die drei unterschiedlichen Gruppen, die ich im Bild vorher gezeigt habe, und von Wasser, die berücksichtigen wir darüber hinaus. Deswegen nennt sich die Methode auch Phytodoas. Und differenziell bedeutet, dass man die schwach frequenzierten Änderungen vom Spektrum abzieht und nur die stark variablen zurückbehält. Daraus können wir dann die Stärke der Phytoplanktonabsorption ableiten. Wir wenden dieses Retrieval nicht nur im Bereich von 400 bis 500 Nanometern an, auch im UVA-Bereich, und da können wir dann letztendlich auswerten, was der Beitrag der inelastischen Strahlung an den Wassermolekülen ist, und daraus können wir letztendlich ableiten, wie tief der Satellit ins Wasser guckt, die Lichteindringtiefe. Und das in Kombination aus den beiden Datensätzen ermöglicht uns die quantitative Bestimmung von den unterschiedlichen Phytoplanktongruppen. Wir haben Daten seit 2002. Wir sind gerade dabei, diese Datenauswertung auf GUM-2-Daten zu übertragen. Das ist ein Experiment, was seit 2007 in Orbit ist und drei Follow-up-Missionen auf Meteosat hat. Also wir haben vermutlich bald einen Datensatz, werden einen Datensatz haben, der bis 2020 uns diese Informationen liefert. Hier im nächsten Bild sehen Sie die Auswertung der Phytoplanktonabsorption von unterschiedlichen Gruppen in den Scyamaki-Daten. In schwarz sind die eingezeichnet, hier für die Cyanobakterien und im nächsten Bild für die Diatomeen. In rot sehen Sie die Referenzmessungen, die eben durch Messungen an den Zitrowasserproben gemacht wurden. Und man sieht eine recht gute Übereinstimmung zwischen den kollegierten In-Situ-Messungen und den Satellitenmessungen. Und mit Hilfe dessen und der Information über die Lichteindringtiefe können wir dann globale Karten erstellen, die uns die Verteilung von Cyanobakterien in diesem Fall weltweit zeigen. Hier sehen Sie, dass die eigentlich nur in den Subtropen und Tropen im Oktober, November 2005 vorkommen. Es gibt natürlich auch weite Bereiche, wo wir keine Daten haben, weil es zum einen nicht genug Licht zur Verfügung steht und zum anderen eben Wolken da waren. Hier sehen Sie Vergleiche zu einem biogeochemischen Modell der NASA, wo Gesamtchlorophylldaten, verschiedene Satellitendaten über Wolkenbedeckung, Klimatologien über Nährstoffverteilung genutzt werden, um Phytoplanktongruppen zu errechnen. Und die Größenordnungen, die hier rauskommen, sind ähnlich mit dem, was wir finden. Und unsere Vergleiche zu In-Situ-Proben zeigen auch, dass wir in recht annehmbaren Bereich mit unserer Auswertung liegen. Diese Verteilung können wir auch machen für Kieselalgen. Und für den gleichen Monat sehen Sie, dass diese vor allem also im antarktischen Frühling, im Südpolarmeer vorkommen und auch in verschiedenen Küstenbereichen. Das ist ähnlich, was auch das globale NASA-Modell zeigt, mit ähnlichen Größenordnungen. Und auch da liegen wir im ganz guten Bereich im Vergleich zu In-Situ-Daten. Wir haben jetzt für eine Polarsternreise, die letztes Jahr stattgefunden hat, wo der Schwerpunkt vor allem auf den Abbauprodukten von Algen, die gelösten organischen Material lag, haben wir die Phytoplanktonzusammensetzung bestimmt, direkt an Wasserproben. Und durch unsere Satellitendaten versuchen wir, das Ganze in die Fläche zu bringen. Hier sehen Sie, was wir an den Satellitendaten an Ausbreitung der Kieselalgen für diesen Fahrtabschnitt gefunden haben, in die runden Pünktchen zeigen, wo wir In-Situ-Proben genommen haben und welche Werte wir da rausgekriegt haben. Das sind natürlich Punktmessungen innerhalb des Monats und das sind Monatsmittel. Und Größenordnung ist ähnlich und man sieht halt, dass diese Blüte, durch die die Fahrt stattgefunden hat, durch Kieselalgen im Wesentlichen bestimmt wird, wenn wir das mit diesem Gesamtchlorophyllbild hier vergleichen. Bis jetzt können wir eben nur noch als weiteres die Cyanobakterien auswerten, die in dem Bereich eben gerade wo Kieselalgen nicht stark vorkommen, eine größere Rolle spielen. Und bei den Cyanobakterien können wir auch noch diese Gruppe unterscheiden, die spezielles Pigment haben, diese Phycoerythrine, die im Bereich von 550 Nanometern absorbieren. Und die spielen eine Rolle, weil die meisten von ihnen eben Stickstoff fixieren können und damit auch einen Einfluss auf das auf eine andere Bedeutung für den Stickstoffkreislauf haben. Aber die schienen in dieser Zeitabschnitt nicht so eine große Rolle zu spielen, im Gegensatz zu den anderen Cyanobakterien. Ja, zusammenfassend möchte ich sagen, also ich hoffe, ich konnte vermitteln, dass das marine Phytoplankton eine zentrale Rolle im marinen Ökosystem und im Kohlenstoffkreislauf spielt und damit ist es notwendig ist, diese global zu beobachten und um eben die Auswirkungen des Klimawandels genau untersuchen zu können, dass die gegenwärtigen Satellitendaten, die sogenannten Ocean Color Daten, nur globale Informationen über die gesamte Phytoplanktonverteilung liefern, dass wir eben mit unserer PhytoDOAS-Methode Phytoplanktonabsorption und elastische Streuung in spektral hoch aufgelösten Scyamaki-Daten bestimmen können und damit eben erstmalig quantitativ die Biomasse von den Phytoplanktongruppen der Cyanobakterien und Diatomeen bestimmen können. Und dass die Ergebnisse in guter Übereinstimmung sind mit eben dem NASA-Modell und den gemessenen Pigmentdaten. Und da ich ja noch Zeit habe, unsere weiteren Pläne sind eben weitere globale Informationen über marines Phytoplankton zu gewinnen, weitere funktionale Gruppen auszuwerten, auch Informationen über farbiges gelöste Stoffe und die Karten zu nutzen, eben um auch das gewöhnliche Chlorophyllprodukt aus den herkömmlichen Chlorophylldaten, Ocean Color Daten zu verbessern, was eine bessere räumliche Auflösung hat, um das Verständnis über die Verteilung der funktionalen Gruppen zu erhöhen, das auch in die Primärproduktionsmodellierung, also dieses Wissen einzusetzen und damit eben über einen langen Zeitraum auf globaler Skala die Zusammensetzung, das Wachstum und die Produktivität des marinen Phytoplanktons